Hallo und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute eine kleine Sonderfolge mit den lieben Gästen Stefan und Chris von Ornament Games. Hallo.
Hallo. Hallo.
Und dem Christoph. Hallöchen.
Hallihallo.
Ihr könnt euch gleich alle separat vorstellen, aber vorher nerv ich erstmal euch da draußen wieder mit dem üblichen Geplänkel, falls ihr uns Feedback geben möchtet, wo ihr das alles machen könnt, weil ich hoffe ja, dass zu dieser Folge mal ein bisschen Feedback wieder reintrudelt. Und zwar könnt ihr das dann wie immer über Discord, Mail, Twitter, Blue Sky, Mastodon, Instagram oder Spotify machen oder natürlich als Nachricht an die 0151 1697 6619. Und falls ihr gleich im Anschluss an diese Folge auch noch Fragen an einen der lieben Gäste hat, leite ich das natürlich liebend gerne auch weiter. Und ja, wofür haben wir uns hier heute überhaupt getroffen? Ornament Games hat ja jetzt oder bringt jetzt das Spiel Chronofall raus, wo ihr wissenschaftliche Unterstützung mit dabei habt. Und das fand ich einen sehr spannenden Ansatz und das wollte ich mir von euch dreimal erklären lassen. Und ja, da würde ich jetzt euch erstmal bitten, dass ihr euch kurz vorstellt und da fange ich einfach mal mit dem Wissenschaftler an, dem lieben Christoph.
Ja, hallo, ich bin Christoph Schürmann von der Uni Bonn, vom Argelander Institut für Astronomie und wie man hört, vom Namen her, ich bin Astronom, Astrophysiker. Ich schreibe aktuell meine Doktorarbeit über die Entwicklung von schweren Doppelsternen. Und ich wurde vor ja vielen Monaten von den beiden Jungs gefragt, ob ich so ein bisschen Spieleentwicklung unterstützen kann. War sehr lustig.
Ja, dann können die beiden Jungs ja direkt weitermachen und sich kurz und auch gerne den Verlag noch vorstellen.
Ja, ich bin der Chris von Ornament Games und ja, unseren Verlag gibt es jetzt mittlerweile seit 3,5 Jahren, würde ich sagen. Und seit einem guten Jahr sind wir auch mit dem Christoph unterwegs und er unterstützt uns da kräftig für das neue Spiel Chronofall. Dann gebe ich weiter an dich.
Ja, ich bin der Stefan, die andere Hälfte quasi von Ornament Games. Also ihr hört jetzt das gesamte Firmenimperium von Ornament Games. Nicht nur die Vorstandsetage, sondern auch das Küchenpersonal und alles in Personalunion.
Lagermitarbeiter und so weiter.
Ja, wir machen alles allein. Lassen uns dann extern gerne unterstützen, wie zum Beispiel von Christoph. Soll man an der Stelle direkt mal vielleicht erwähnen, dass der Christoph ja stellvertretend da ist, auch für seinen Kollegen noch mit, ne?
Stimmt, es gibt noch David Ose, der ist auch vom Argelander-Institut, der ist auch Astrophysiker und der ist heute einfach nicht hier.
Genau.
Der ist ja das Team Öffentlichkeitsarbeit.
Ja. Aber vier weiße Typen reichen, glaube ich, auch aus für einen Podcast schon wieder.
Ja.
Aber wieso sind wir überhaupt zusammengekommen? Wir hatten ja jetzt gesagt, ihr bringt das Spiel Chronofall raus. Vielleicht könnt ihr da kurz einmal sagen, wieso ihr da überhaupt Unterstützung eines Astrophysikers für braucht. Also man kann sich ja jetzt wahrscheinlich denken, dass das kein Spiel über Bäume ist.
Ja, also es handelt sich um ein Sci-Fi-Spiel. Über Regeln oder sowas reden wir vielleicht an anderer Stelle. Und wir beide haben einfach eine Affinität zu Science-Fiction. Der eine vielleicht eher zu Star Wars, der andere vielleicht eher zu Star Trek. Aber wie dem auch sei, man hat ja, wenn man Science-Fiction irgendwie guckt oder liest, dann hat man immer wieder typische Begriffe, die überall vorkommen. Ne? Der Plasma-Booster und was weiß ich noch nicht alles. Das ist ja auch alles schön und gut. Nur wenn man dann selber so ein Spiel entwickelt, kommt man irgendwann an den Punkt, dass man den ganzen Einzelteilen, irgendwelchen Events und allen möglichen Dingen, die in dem Spiel vorkommen, Namen geben will. Und das war so der Auslöser, wo wir dann gedacht haben, hey, lass uns das doch mal richtig machen. Also richtig im Sinne von so realistisch wie geht. Denn unser Sci-Fi-Spiel also tut so, als ob es quasi ein mögliches realistisches Zukunftsszenario wäre. Ja, also wir haben auch keine Comic-Raumschiffe oder sowas und auch kein Fantasy dabei. Ne? Und dann haben wir tatsächlich überlegt, das können wir nicht selber machen. Das ist ein so spezifisches Fach, eine Wissenschaft, dass wir uns da Hilfe suchen. Das hatte gar keine Marketinginteressen oder so, dass man sagt, wir können jetzt damit werben oder so, sondern einfach das Bemühen, dieses Spiel gut zu machen. Was das an eine Menge Arbeit verursacht hat und eben in wie viel Details das dann reinging, das haben wir uns zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vorstellen können. Das hat sich dann erst ergeben, ne? wenn du einmal in dieses Thema einsteigst dann stellt man schon schnell fest, wow, da kann man über eine Menge Dinge reden, ne? Noch viel erklären. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir uns dann an die Universität Bonn, genauer gesagt an das Argelander-Institut gewendet haben. und waren sehr erfreut, dass sich da doch sehr viele Menschen dann auch bereit gefunden haben. Und dann sind wir bei Christoph und David gelandet.
Finde ich ja besonders interessant, dass man es bei Science Fiction sich um Wissenschaft kümmern möchte und es halt dann zumindest so gut es geht, den wissenschaftlichen Part mit da reinnimmt. Christoph, was war denn überhaupt deine erste Reaktion, als da Leute auf dich zugekommen sind, die irgendwelche komischen Brettspiele in ihrem Keller entwickeln? Oder waren die Brettspiele vorher schon außerhalb von dem üblichen Katan und Risiko geläufig?
Ja, pass auf, da muss ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. So Geschichten, die Astrophysikern ungefähr wöchentlich passieren. Astronomie ist ja eine recht bekannte Wissenschaft, aber es sind recht wenig Wissenschaftler, die daran arbeiten, im Vergleich zu sowas wie baut man Halbleiter. Deswegen bekommt man sehr häufig E-Mails von außerhalb, und die meisten E-Mails, die man von außerhalb kriegt, das sind solche Leute, die einem erzählen wollen, dass Einstein falsch liegt und die Erde eine Scheibe ist und sowas. Und aus diesem ganzen Wust von E-Mails muss man dann so regelmäßig rausfiltern, was ist gut und was ist nicht gut. Und entsprechend erstmal verwirrt war ich, dass dann so eine Brettspiel-E-Mail ankam, hab aber zum Glück mit meinem super smarten Gehirn recht schnell geschaltet, dass die Jungs cool sind, und hab dann gesagt so, Hallihallo, ich bin dabei.
Ja, also mit Brettspielen selber hattest du vorher noch nicht so den Kontakt?
Ja, so ein bisschen, also so die Brettspiele, die man so als Kind spielt, die kannte ich. Ich habe ein paar Freunde, die spielen gerne Brettspiele, da war ich auch schon häufiger dabei. Und ich wusste natürlich, dass es diese deutschen komplexen Brettspiele, dass die existieren, aber ich war dann nie so tief im Game drin.
Wann habt ihr denn die lieben Physiker mit ins Boot geholt, Stefan und Chris?
Ah, Zeit, jetzt müsste ich tatsächlich überlegen, wie viele Monate das her war, weiß ich nicht. Das mag jetzt ein
Drastisch. Ja, also war das jetzt ziemlich am Anfang des Entstehungsprozesses schon, oder war das eher, wo das Spiel schon ziemlich weit fortgeschritten war für die letzten finalen Züge im Grunde?
Ja, nee, das Spiel war da schon ziemlich weit fortgeschritten, sonst hätte man es ja auch, glaube ich, gar nicht so erklären können, worum es denn jetzt geht. Ne? Denn so die Entwicklung der Mechanismen und so, die war zu dem Zeitpunkt weitestgehend abgeschlossen. Sodass wir den beiden auch präsentieren konnten, okay, stellt euch vor, so wird das grob aussehen, aber um die Details eben, dass es eben auch sinnvoll aussieht, da müssen wir uns jetzt kümmern. Also das war der Zeitpunkt, wo wir die beiden dann angesprochen haben.
Ja, das war laut meiner Recherche im letzten November, also vor 15 Monaten.
Ja. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, seit über anderthalb Jahren sind wir irgendwie so dran, weil das kommt auch ungefähr hin mit dem Testing, nachdem wir unsere internen Testreihen hier abgeschlossen haben, haben also auch gut vor 2 Jahren gesagt, wir gehen jetzt mal raus an die Öffentlichkeit und testen das jetzt mit Leuten, die nicht immer uns gut zureden. Und kurz darauf haben wir dann auch mit euch Kontakt aufgenommen, um halt an Planetennamen und Co. zu feilen.
Und wir haben es natürlich zuerst mal auch gespielt, ne? Ja. So, dass dann ein Gefühl auch dafür entsteht, was könnte denn hier, wo könnte man was drehen und worum geht's eigentlich? Ne?
Genau. Also ich glaube, an so ein Spiel mitzuarbeiten, ohne das mal zu spielen, das macht auch keinen Sinn.
Jetzt hattet ihr gerade angesprochen, dass es um die Namen ging. Inwieweit konntet ihr denn noch mithelfen, Christoph? Also war das wirklich in Anführungsstrichen nur Namensgebung?
Das war auch Namensgebung, auch sozusagen Sachen, was sind sinnvolle Namen. Wir haben zum Beispiel die ganzen Exoplaneten, wohin geflogen wird, die haben gescheite Namen gebraucht. Spielereignisse haben Namen gebraucht. Und andererseits...
Sie haben ja die Namen von Events, da hatten wir sowas mit diesen... mit den... Ringdowns zum Beispiel oder die X-Jets-Barrieren, ne? Ganz wichtig. Das wäre zum Beispiel... Ne?
Genau, wir haben so Trivia-Fakten rausgesucht für die Exoplaneten, wie groß die Temperatur auf deren Oberfläche ist, was sie für eine Oberflächengravitation haben. Wir haben Hintergrundinfos in die Anleitung reingeschrieben, Schätzfragen auf die Box für die Box entwickelt.
Also habt ihr euch dann darum beschäftigt oder daran beteiligt, dass es halt wissenschaftlich mit echten Fakten das Spiel aufbereitet wurde und es halt optisch vielleicht noch ein bisschen ergänzt wurde, aber ihr habt euch dann nicht mehr um die Mechanik gekümmert, dass ihr gesagt habt, hier, das müsste aber, wenn wir schon diesen Namen verwenden, sollte die Mechanik dann aber auch in die Richtung dann eher angedeutet werden.
Also bei der Mechanik, also ich kenne mich ja nicht so wirklich mit Brettspielen aus. Das ist eher was für Stefan und Chris, dass die Mechanik läuft. Ich glaube, wir hatten mal ein paar Diskussionen, also ob Namen und Mechanik zusammenpassen. Aber ich glaube, dann sind wir eher den Weg gegangen, dass wir über den Namen anders nachgedacht haben, also über die Mechanik.
Ja, ja. Also wir haben dann vorgestellt, okay, diese Karte, dieses Event verursacht zum Beispiel auf dem Spielplan, das ist quasi eine Karte des Weltraums, Folgendes. Ist das irgendwas, was eine kreisförmige Auswirkung hat oder eine in zwei Richtungen entgegengesetzte strahlförmige Auswirkung, und haben dann dafür dann passende astrophysikalische Namen dann gesucht. Ne? Und da haben wir dann durchaus auch in unserem Forum, was wir dann aufgemacht haben, und Chatgruppe und so weiter, haben wir das dann auch ausdiskutiert. Ja, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, nee, das ist ja ein Ereignis, das geht ringförmig oder etwas, was wie ein Jet, also ein strahlförmig geht, dann nehmen wir besser den Namen und so. Da haben wir durchaus eine Handvoll Dinge auch einfach nochmal umbenannt, damit es eben nicht wieder beim Protonenblaster bleibt, den man so landläufig da nimmt. Ne?
Also habt ihr dann schon darauf geachtet, dass Mechanik und Name grob zueinander passen? Also dass wir ja immer noch beim Science-Fiction sind und dass das nicht realistisch ist, ist ja nach wie vor bekannt.
Ich glaube, was ich tatsächlich auch sehr an eurer Arbeit mochte, war tatsächlich, dass ihr auch so Sachen gesagt habt wie, wir haben da so grüne Nebel dargestellt und die sind jetzt immer so als Strichgrafiken quasi, also auf dem Spielplan. Und ich weiß nicht, ob es Christoph oder David war, aber ihr hattet gesagt, eigentlich sind Nebel mehr ringförmig, mehr so Kreisgebilde. Und auch über Farbe und Formen. Also das gab immer wieder Diskussionen. Wir haben auch viel gelernt in den anderthalb Jahren mit euch. Oder auch, es gibt so ein kleines Icon, was quasi darstellt, ich glaube, die Umlaufzeit der Planeten um die jeweiligen Sterne in den Sonnensystemen. Und wir haben den Stern quasi als fünfeckigen Stern, so wie man ihn quasi in Hollywood und Co. quasi kennt. Und da hattet ihr gesagt, nee, eigentlich, wenn ihr es richtig machen wollt, dann müsst ihr quasi so einen vierzackigen Stern nehmen. Mittlerweile fällt mir das auch immer mehr auf. Also wenn man mal auf einer NASA-Seite oder irgendwas Wissenschaftliches sieht, dann sieht man immer so vierzackige Sterne. Christoph, woran liegt's nochmal? Magst du es nochmal erklären?
Genau, das liegt daran, wie das Teleskop gebaut ist. Hat das Teleskop irgendwie sechseckige Spiegel oder eine sechseckige Öffnung? Hat der Stern sechs Strahlen? Hat der viereckige Dinge verbaut? Sind die Sachen viereckig?
Ja, und das haben wir tatsächlich dann auch mal geändert und in Spielegruppen getestet. Und irgendwie kam es dann doch nicht so gut an. Dann haben wir den beiden auch gesagt, also irgendwie ist tatsächlich der normale Hollywood-Stern dann der, den irgendwie mehr damit assoziieren. Also es gibt dann auch, wir mussten einige Sachen dann anpassen, damit quasi die Icons für die Spieler halt direkt, ja, passen.
Damit sie intuitiv lesbar sind. Ne? Also ein Nebelfeld, so wie wir es auch kennen, das hat jetzt also so diagonale Striche, und eben ein Stern, wie man ihn in der Popkultur kennt, hat im Regelfall fünf Zacken. Ne? Und da musste dann die Wissenschaft sich beugen. Christoph, es tut mir furchtbar leid, weil es einfach schneller und deutlicher erkennbar ist. Das ist jetzt ein Stern. Ne? Und ein vierzackiger Stern, den könnte man auch anders deuten. Genauso wie wenn man jetzt sagt, wir machen sechs oder sieben. Das sieht dann eher nach Weihnachten aus. Ne? Und deswegen haben unsere Sterne halt fünf Zacken.
Ja. Ja, ich glaube, da ist für die Spielenden da draußen auch wirklich relevanter, dass sie das erkennen, was das darstellen soll. Und so schade es dann ist, dafür die wissenschaftliche Unterstützung, aber da ist, glaube ich, dann die Spielbarkeit doch stark im Vordergrund.
Ja, bei so einem Sternsymbol ist es auch nicht so dramatisch. Ich glaube, wenn 90% der Astrophysiker die Sterne zeichnen, zeichnen auch einen fünfzackigen Stern intuitiv.
Okay. Aber was halt unglaublich wirklich interessant ist, diese Diskussion, die wir darüber dann geführt haben. Ne? Also allein, dass man sich Gedanken darüber macht, wie viele Zacken hat denn so ein Stern, das allein bringt einen ja schon mal weiter dann bei der Entwicklung von den Grafiken und so. Ne? Und so ähnlich ging das dann bei den Namen auch. Ne? Also um das mal konkreter zu machen, bei uns geht es um Exoplaneten, wo man hinfliegen kann oder muss. Und davon sind über 5000, wie viel genau, Christoph? 5,5 oder so?
Ich glaube 5000. Ich habe die Zahl auch mal wieder nicht nachgeguckt.
Ja.
Steht in der Anleitung, kauft das Spiel.
Steht in der Anleitung.
Dann könnt ihr das nachsehen.
Im aktuellen Stand. Also ich wusste vorher auch nicht, dass man bereits über 5000 Planeten außerhalb unseres Sonnensystems identifiziert hat. Und ein großer Teil, nicht ein großer Teil, aber ein Teil von denen hat auch wirklich schön klingende Namen. Also nicht nur eine Nummer. Und die mussten wir dann aber auch entsprechend zuordnen und dass sie auch von der Position her Sinn haben und dass da alle möglichen anderen Faktoren noch mit beachtet worden sind. Gar nicht so einfach.
Mit der Position meinst du dann jetzt, dass wir haben, der Spielbrett ist ja im Grunde erstmal von oben gesehen so ein typischer Spielbrett rechteckig. In der Mitte ist die Erde angeordnet und draußen drumherum sind die Planeten. Und die Position meint ihr jetzt, dass die ungefähr so ist, wie sie in echt auch ist in unserer Milchstraße?
Genau, wir haben uns halt gedacht, hey, die Milchstraße, die ist ja auch eigentlich ein flaches Ding mit dieser galaktischen Scheibe. Und haben uns gedacht, okay, wir gucken von oben drauf auf die Milchstraße und dann ordnen wir entsprechend, wie die Planeten auf dem Brettspiel angeordnet sein müssen, die Namen von den Exoplaneten, also die coolen Namen, die wir gefunden haben, die ordnen wir entsprechend dann der Position zu, dass das ungefähr zueinander passt.
Und wer dann noch mehr darüber wissen will, der schaut dann auf die Rückseite des Spielplans, wo halt dann tatsächlich populärwissenschaftliche Beiträge so sind. Und da kann man dann sehen, wie die Dimensionen dann in der Realität sind, wenn man das mal überträgt. Also angenommen, unsere Erde wäre dann unser Sonnensystem wäre dann so groß wie ein Stecknadelkopf. Und wie groß wären dann diese Distanzen? Kann man sich ja mal grob abschätzen und mal schauen, wie die Distanzen zu den bekannten Planeten dann wären. Und dann auf der Rückseite unseres Spiels die Lösung nachschauen, wie viel welche Distanz da vielleicht dazwischen läge in diesem Maßstab.
Ja, kleiner Spoiler, es war, glaube ich, doch ein bisschen mehr, als man das sich irgendwie versucht, in seinem Gehirn vorzustellen. Ja. Jetzt mal kurz weg von Chronofall speziell. Ihr habt ja jetzt schon mit Chronofall 3 Spiele rausgebracht und es ist ja nicht das erste, wo ihr euch wissenschaftliche Unterstützung mit da reingeholt habt. Wollt ihr das für euch so als Steckenpferd machen oder was ist überhaupt der Hintergrund dazu, dass ihr euch so eine Unterstützung mit da reinholt?
Ich würde sagen, also das ist jetzt nicht ein Grundprinzip unseres Verlages, aber da, wo wir es als angemessen oder auch notwendig erachten, dann schon. Unser erstes Spiel war ja ein Spiel im historischen Köln und da geht es um einen bestimmten Baustil, die Romanik. Das heißt, da haben wir uns Unterstützung von einer Historikerin geholt und da bietet sich das auch an. Aber ich denke, wenn wir jetzt andere Spiele machen, die jetzt nicht irgendwie so einen Kontext haben, wo es sich anbietet, dann muss das auch nicht zwingend sein. Aber in beiden Fällen hatten wir den Wunsch oder das Bedürfnis, ja, da wollen wir den Leuten auch noch mehr mitgeben als den Protonenblaster. Ja.
Habt ihr denn vielleicht auch so sehr Blut geleckt an dieser Arbeitsweise mit den Wissenschaftlern, dass ihr vielleicht mal ein Spiel viel stärker wissenschaftlich begleitet noch erarbeiten wollt? Also, dass da vielleicht die Wissenschaft noch stärker im Vordergrund steht?
Also im Moment könnte ich mir das nicht vorstellen, aber was ich tatsächlich mag, ist nochmal jemand Externes mit dazu zu holen, der vielleicht die Sicht nochmal schärft. Also die Diskussion fand ich tatsächlich sehr interessant mit euch beiden, auch mit der Historikerin, wenn wir jetzt nochmal die Baumeister von Köln nehmen, was auch den Stadtplan angeht von Köln und so weiter. Ich finde, um nochmal Hintergrundwissen zu einem Spiel zu bekommen, um dann vielleicht nochmal das Thema ein bisschen zu überdenken oder zu schärfen. Das finde ich tatsächlich gut. Ob wir jetzt für ein weiteres Projekt nochmal wissenschaftlich Unterstützung brauchen, ich würde es nicht ausschließen, nein. Aber auf jeden Fall Leute rechtzeitig mit ins Boot holen, um das Spiel zu testen, aber auch das Thema nochmal zu verschärfen, ja.
Jetzt ist das ja auch eher was Besonderes. Also es gibt immer wieder Spiele, die da mal sagen, ja, wir haben ja uns Infos eingeholt. Aber wie ist denn sonst für euch die Rückmeldung aus der Szene, sowohl als von den Spielenden als auch aus der Branche intern, nenne ich es jetzt mal, und den Verlagen? Habt ihr da irgendwie mal was gehört?
Bis jetzt ist unser Spiel ja noch nicht im Verkauf zum Zeitpunkt der Aufnahme. Unser Spiel geht am 26.04. mit Beginn der Messe Spieldorf in Dortmund in den Verkauf. Aber wir haben natürlich Exemplare im Vorhinein zum Testen oder auch zum Rezensieren jetzt rausgegeben und wir haben das Spiel auf Messen gezeigt. Und da sind sofern sich bei der Gelegenheit die Möglichkeit ergibt, die Leute darauf hinzuweisen, ihr wisst, wie das auf Messen zum Beispiel ist, aber wenn sich die Gelegenheit ergeben hat, dann ist das immer sehr, sehr positiv angenommen worden. Also da hat ich habe jetzt in all den bei all den Veranstaltungen, wo wir gewesen sind, nicht einen Kunden oder eine Kundin oder Interessenten vielmehr gehört, der gesagt hätte, nee, das interessiert mich nicht, sag mir mal lieber was hier zu dem Kartenstapel oder sowas. Nein, nein. Also mindestens ein, ach, das ist interessant, oh ja, das muss man, so, also mindestens das ist immer darüber gekommen, sofern das im Rahmen der Möglichkeiten bei so einer Veranstaltung machbar ist. Und die Leute, die sich jetzt im Rahmen einer Rezension zum Beispiel intensiver damit auseinandergesetzt haben, die haben auch wirklich dann sich sehr positiv geäußert. Und insofern sind wir auch froh, dass unser persönlicher Wunsch, sich da mehr zu informieren und sich soweit wie es geht einzubringen mit den wissenschaftlichen Dingen, dass das auch gutiert wird. Das finden wir super.
Dann bleibt also nur zu hoffen, dass beim Christoph jetzt nicht das Postfach demnächst überläuft von noch mehr Menschen, die meinen, die Erde ist doch die Scheibe, sondern vielleicht die Informationen sich noch mehr darüber hinaus aneignen möchten.
Ja, mit beiden Szenarien kann ich ganz gut umgehen.
Ja. Was mich noch interessieren würde, Brettspiele kosten ihr Geld, das ist halt klar. Wird durch so eine wissenschaftliche Unterstützung das denn auch teurer oder seid ihr da in der glücklichen Position, dass ihr da auf freiwillige Unterstützung stoßt?
Ja, wir sind ja ein Wohnzimmerverlag, ne? Also das heißt, alles, was wir machen und tun, wird aus unserem heimischen Wohnzimmer hier gesteuert und gemacht und wir haben noch nicht mal mehr ein extra Büro oder so. Und wie das jetzt wäre, wenn ein großer Verlag mit viel Personal sich dann womöglich an die Universität wendet oder sowas, kann ich nicht sagen. Aber wir als kleiner, sympathischer Wohnzimmerverlag hatten das große Glück und die Freude, dass die beiden da jetzt keine Entlohnung für gewollt haben. Und da sind wir natürlich auch sehr dankbar für. Christoph, vielleicht kannst du da auch selber noch was zu sagen.
Das hat das Spiel da, beim Spieler mitzuarbeiten, das hat eh so viel Spaß gemacht. Das reicht auch als Entlohnung.
Das ist ja auch schön. Ich denke mal, das ist auch dann was ganz anderes und sehr Interessantes, auch für euch mal so eine Herangehensweise mit der Thematik zu erleben.
Ja, also ich hätte vorher nicht gedacht, wie aufwendig es ist, so ein Spiel zu entwickeln. Also ich habe ultra viel gelernt. Alleine wie lange habt ihr jetzt insgesamt an dem Ding gearbeitet? 7, 8 Jahre oder so?
Ja, im Sommer wären es dann 8 Jahre, ja.
Ja, das ist schon krass.
Und alles hängt halt miteinander zusammen. Dass alle, die in irgendeiner Form beteiligt waren an diesem Spiel, haben dann mitgekriegt, dass ja selbst so Fragen wie, welche Farbtöne sind auf dem Holz eigentlich verfügbar, dass das Auswirkungen dann hat auf, ja, zum Beispiel auf die Farben der Icons und dann wiederum deren Form und das wiederum hat dann wieder Auswirkungen auf das, was die Wissenschaftler dazu beigetragen haben. Also bei einem Brettspiel hängt alles zusammen und das muss man immer sich vor Augen führen, wenn man irgendwo dran rumkritisiert, dann nehme ich mich selber nicht aus und denke, oh, man hätte ja hier ein bisschen das und das machen können. Aber es hängt alles wahnsinnig zusammen. Es ist ganz hochinteressant.
Genau, auch das, also auch so solche Sachen, dass die Farben von den Spielstand halt dafür ausgelegt sind, dass wenn man eine Farbsehschwäche hat, dass man die trotzdem noch unterscheiden kann. Ja, wenn man das dann mit irgendwie, wie sieht das in der Realität aus, was kann das Holz zusammenbringt, dann hat man irgendwie das komplizierteste 3D-Puzzle der Welt gebaut.
Ja, also was Christoph da anspricht, wir haben uns bemüht, dass auch mit Hilfe von Menschen, die da eben betroffen sind, dass das Spiel auch gut erkennbar ist, wenn man eine Farbsichtschwäche hat. Ne? Und da können wir halt selber nichts wirklich zu beitragen. Es ist ganz schwierig, da was im Internet drüber zu finden, sowas wie ein Leitfaden im Sinne von vermeide die und die Farbe. Nee, das gibt's leider nicht. Ne? So, das Problem ist also auch komplexer.
Aber da haben wir uns tatsächlich Hilfe von 2, 3 Leuten geholt, die uns da auch unterstützt haben, um da auch zu gucken, wenn der Planet jetzt rot ist, dann kann man da keine grüne Ressource drauf abbauen. Also wir haben da wirklich versucht, mit starken Kontrasten zu arbeiten. Und ja, was Christoph eben angespielt hat, war tatsächlich zu gucken, dass die Farbe auf dem Holz auch dem ähnlich ist, wie es auf Pappe und Papier tatsächlich aussieht. Das war auch nochmal eine Reise in den letzten Monaten, um das dann dahingehend noch anzupassen.
Habt ihr da auch versucht, dass diese Farben halbwegs wissenschaftlich plausibel sind. Also ich weiß jetzt nicht, wie genau man da schon sagen kann, dass die Planeten eher jetzt so wie die Erde sind bläulich oder ob es auch welche gibt, die eher rötlich sind, ob man das schon bestimmen kann, weil bei Sternen ist das ja möglich.
Ich glaube, bei den konkreten Exoplaneten, das kann man, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, nicht sagen.
Wir hatten die Diskussion bei Nebeln. Dass deren Farbe leider nicht so ist, wie sie bei uns auf dem Spielfeld ist. Bei uns ist sie so ein hellgrün, Frosch vielleicht grün. Und da hatten unsere beiden Wissenschaftler angemerkt, das entspricht wohl nicht der Realität.
Realistischer wären halt so Blau- und Rottöne in verschiedenen Abstufungen. Aber da müsst ihr ja nochmal erklären, warum das nicht geht.
Genau, und da hatten wir, jeder Bereich in unserem Spiel hat tatsächlich auch ein Farbschema. Zum Beispiel, wenn es um die Zeit, um die Chronomatrix geht, die ist immer lila. Oder wenn es um die Technologie geht, die hat immer so einen Gelb-Orange-Ton. Und unsere Hyperraumtunnel, worauf die Raumschiffe fliegen, die haben alle so ein hellblau. Und da ging es dann schon von den Farben her, ja, was bleibt jetzt noch für die Nebel übrig? Aber auch, dass man die Nebel deutlich genug auf so einem Sternenhintergrund auf der Karte tatsächlich erkennen kann. Und da blieb dann nur noch dieses helle Grün tatsächlich übrig.
Also wir können uns alle insgeheim vorstellen, dass das spezielle Nebel sind aus C2-Molekülen, die aus irgendwelchen komischen Gründen leuchten.
Das haben wir einfach stillschweigend vorausgesetzt
bei der Spielerin. Genau. Spielern, dass das so
gesehen wird. Also in echt haben die eine andere Farbe, weil die Molekülzusammensetzung einfach diesen Farbton ergibt.
Genau, also das wichtigste Element im All ist halt Wasserstoff, das leuchtet tiefrot. Und dann das zweithellste Element ist meistens Sauerstoff, einfach weil das eine ganz helle Spektrallinie hat. Das leuchtet so schön hellblau. Und zusammen macht das halt, je nachdem, wo welches Element vorherrscht, verschiedene Farben. Und da halt, das ist dann halt dieses Blau und dieses Rot, diese typische Farben dieser Nebel.
Aber ich glaube, die Farbgestaltung ist bei einem Weltraumspiel ja sowieso nicht so einfach, weil das Weltall da draußen ist im Regelfall ja jetzt nicht gerade so kunterbunt, wie wenn man jetzt irgendein Spiel hier auf der Erde darstellt. Hatte euch das noch für weitere Probleme geführt?
Ja, denn wir haben ganz viele Elemente in diesem Spiel, die unterschiedliche Farben brauchen, weil sie einfach nichts miteinander zu tun haben. Ne? Und auch nicht den Eindruck erwecken sollten, dass sie was miteinander zu tun haben. Wir haben eine Handvoll Elemente, wir haben eine Handvoll Planeten, wir haben die einzelnen Player-Figuren. Und dann ist man ratzfatz, wenn man dann auch noch so ein paar Mechanismen, wie eben schon erwähnt, den Technologiebaum oder die Chronomatrix anbietet, dann kommt man ratzfatz auf 16, 17... grobe Schätzung, verschiedene Farben, die man auseinanderhalten soll und das bitte eben auch womöglich, wenn man dann eine Farbsichtschwäche hat. Und dann geht einem die Palette irgendwann aus. Ne? Das ist nun mal so. Und da haben wir ganz viel hin und her geschoben. Also wir haben sehr oft Farben komplett mal ausgetauscht, das Ganze dann ausgedruckt, auch hochwertig ausgedruckt. Das hilft nämlich nicht, wenn man das auf dem heimischen Computerdrucker macht. Die Farben sehen ja ganz anders aus. Also immer wieder hochwertig ausdrucken lassen, angeschaut, Kopf geschüttelt, verworfen, neu. das ist schon nicht so ohne.
Jetzt habe ich noch zwei kleine Punkte, die André aufgefallen sind oder so nicht aufgefallen, sondern irgendwie einfach gekommen sind, während er jetzt seine erste Partie zu Hause gespielt hatte. Und zwar geht's ja darum, dass wir die Raumzeit ja retten wollen, weil wir als Menschen mal wieder ein bisschen Unfug gemacht haben, was wir so gerne machen. Und da wollte er jetzt wissen, ob die Maschine, also die Raumstation zur Sicherung von dem Raumzeitkontinuum auf realen Ideen basiert.
In der Entwicklung unseres Spiels, wo man diese Maschine, wir nennen sie Protektor, also die beschützende Raumstation, die im Orbit der Erde kreist, die ist tatsächlich bei uns eher aus so einem Science-Fiction-Gedanken, boah, gigantische Raumstation, entstanden. Man hat ja dann auch entsprechende Bilder von irgendwelchen Filmen im Kopf. Dem lag jetzt nicht die Idee zugrunde, ach, wir müssen den Umgang des Menschen irgendwie mit seinem Lebensraum abbilden. Das war jetzt nicht ursprünglich so. Man kann da durchaus Parallelen sehen. Aber es war nicht die Intention, würde ich mal so sagen.
Ja. ja, physikalisch gesehen wird man das sagen, dass es neue, noch nicht bekannte Physik. Das lernen wir dann in 100 Jahren mal, wie das geht.
Das ist ja auch zum Beispiel in den Beiträgen im Regelheft steht da was zu, ne? Weil also die Frage drängt sich dann ja auf, ne? Was kann man denn eigentlich machen mit der Zeit und so weiter? Und das, sowas steht dann eben auch dann drin, ja.
Finde ich aber eine schöne Aussage, wie ihr Astrophysiker das dann ausdrückt, so nach dem Motto, wir können uns das aktuell nicht vorstellen, aber vielleicht geht das irgendwann mal.
Ja.
Ja. Gut, ich meine, wenn man 100 Jahre zurückdenkt, die hätten sich auch wahrscheinlich vieles von heutzutage nicht vorstellen können.
Ja, das muss man sich überlegen. Vor 100 Jahren wusste man noch nicht mal, dass wir halt in der Milchstraße, also das Konzept der Milchstraße, der Galaxie, das gab's da noch nicht.
Wann wurde das entdeckt, ausgearbeitet, wie auch immer man das formuliert?
Ungefähr jetzt in dem Zeitraum vor 100 Jahren ist das, diese Entwicklung stattgefunden. Mhm. Also, wer das nachlesen will, The Great Debate ist da das Schlüsselwort.
Ja, damit wäre ich dann, glaube ich, mit meinen Punkten durch. Möchtet ihr ihm noch irgendwas ergänzen? Möchtet ihr vielleicht nochmal kurz zum Abschluss einen Regelabriss geben oder worum es bei Chronofall überhaupt geht?
Das kann ich gern tun. Nicht nur in unserer eigenen Meinung, aber auch in der Meinung von Rezensenten, mit denen wir zum Beispiel jetzt gesprochen haben, ist das gar nicht so einfach. Denn das Spiel hat nicht so einen Hauptmechanismus, wo dann so ein paar zur Zierde oder zur Verkomplizierung ein paar Sachen drangepappt wurden, sondern man muss wirklich an verschiedenen Fronten gleichzeitig kooperativ gegen den Untergang des Raumzeitkontinuums kämpfen. Und wenn man irgendwas davon vernachlässigt, dann wird man relativ schnell scheitern. Also, wie schon gehört, das Raumzeitkontinuum bricht auseinander, weil die Menschen irgendwann in der Zukunft gelernt haben, in den Zeitablauf einzugreifen. Wir bauen diesen Protektor, diese Raumstation im Orbit der Erde. Wenn der denn rechtzeitig fertiggestellt ist, dann kann er das Raumzeitkontinuum wieder fixen. Dafür braucht er aber Ressourcen und diese Ressourcen müssen von den Exoplaneten, die auf einer großen Karte, die nämlich das Spielfeld ist, mit Transportraumschiffen via ein Netz von Hyperraumtunneln zur Erde gebracht werden, also zu dieser Raumstation. Und jetzt bricht aber dummerweise ja das Raumzeitkontinuum auseinander, es entstehen überall Brüche, Rifts, wie wir sie also auch nennen. Man könnte das mit schwarze Löcher übersetzen, so für den Einstieg. Und das sind also bis zu 100 schwarze Scheiben, Holzscheiben, die auf dem Spielfeld dann ausgelegt werden. Und wo so ein Rift hinkommt, da wächst kein Gras mehr. Also der liegt auch dann zum Beispiel auf dem Hyperraumtunnel drauf und da kommt dann keiner mehr durch. Dadurch ist der Weg blockiert. Und wir müssen dahin mit unseren eigenen Raumschiffen, die nennen wir Sparks, das ist eine Abkürzung für Space Research Cruiser, und können einzelne dieser Rifts wieder entfernen, dann ist der Weg wieder frei, die Transporter kommen durch, der Ressourcennachschub ist gesichert. Aber wenn wir das auf dieser Basisvariante machen, werden wir nicht weit kommen. Wir müssen gleichzeitig auch forschen, wir haben ja Research Cruiser, müssen also an die Rifts ran und die scannen. Dann dreht man diese Scheiben um und dann hat man einen Fortschritt auf dem Technologiebaum gemacht, auf dem Tech Tree, der uns dann weitere Möglichkeiten eröffnet. Denn mit unseren Basisfähigkeiten werden wir nicht weit kommen. Jeder Spieler hat auch noch einen individuellen Charakter mit besonderen Fähigkeiten. Alles, was wir tun, kostet Energie. Das ist quasi die Währung, mit der wir alles bezahlen. Zu Beginn hat jedes Raumschiff 4 Energiekristalle, die wir dann in jeder Runde neu aktivieren. Wir können aber auch im Weltraum neue Energie einsammeln, die uns dann mehr Möglichkeiten bietet. Denn gerade so das Entfernen von Rifts, unsere Hauptaufgabe, das kostet halt sehr viel. Und dann kann man sich nicht mehr so viel bewegen. Aber auch das Forschen, das Scannen kostet halt auch Energie. Das Ganze findet statt auf einem Hexagon Koordinatensystem und wenn man sich das so vorstellt, dann hat man 3 Koordinaten. 2 davon braucht man, 2 Achsen, die X- und Y-Achse, wie wir sie nennen, die braucht man, um tatsächlich eine Koordinate, einen bestimmten Punkt in diesem System zu bestimmen. Dafür gibt es auch dann 2 W20er-Würfe, mit denen dann Koordinaten für bestimmte neue Rifts dann ermittelt werden. Und das Besondere an dem Spiel, lange Rede, kurzer Sinn, ist die Chronomatrix. Es gibt Ereignisse, die auf uns zukommen. Wir haben ja, wie gesagt, gelernt, in die Zukunft zu schauen, in die mit der Zeit zu arbeiten und können sehen, was für kleine und große Katastrophen auf uns zukommen. Meistens sind das eben Ereignisse, die weitere Rifts verursachen, in einer bestimmten Anordnung, kreisförmig, strahlförmig, was auch immer. Und wir können darauf Einfluss nehmen, erstmal indem wir sehen, was auf uns zukommt, und frühzeitig eben Gegenmaßnahmen ergreifen. Manche dieser Katastrophen sind auch an Bedingungen geknüpft. Wenn also kein Raumschiff hier und da steht, dann würde das eintreffen. Also sehe ich zu, dass ich mit meinem Raumschiff dahin komme. Wenn ich aber da stehe, kann ich nicht gleichzeitig forschen. Erst recht nicht irgendwo anders einen Rift neutralisieren. Also ich muss immer priorisieren. Und ganz knifflig wird's dann, und das auch, ist auch das Besondere an diesem Spiel, wir können in die Zukunft eingreifen und können auf uns zukommende Ereignisse eben beeinflussen, indem wir ihre Reihenfolge austauschen und damit ihre Bezüge untereinander. Denn es gibt Karten, die beziehen sich auf das Ereignis vorher, auf das Ereignis nachher. Und wenn ich natürlich deren Reihenfolge tausche, dann ändere ich die Bezüge. Und dann wird es richtig komplex. Und das heißt, wir müssen immer kooperativ oder auch im Solospiel, das ändert nichts daran, etliche Züge vorausdenken, was passiert in 3, 4, 5 Zügen, wenn ich jetzt hier in die Zukunft eingreife. Genau das, was so die klassischen Zeitprobleme, die wir immer so haben in unseren Science-Fiction-Filmen, was das eben ausmacht. Und da wird es dann richtig komplex und das muss man, wenn man es mit mehreren spielt, dann wirklich auch sehr kooperativ lösen. Es gibt, glaube ich, keine Downtime in diesem Spiel. Man ist permanent am gemeinsam überlegen, was muss ich tun, damit in 3 oder 4 Zügen folgende Katastrophen nicht eintreffen.
Vielen Dank. Und da muss ich auch mal sagen, wir hatten ja das Glück, André und ich, dass wir bei eurem Promo- oder Presseevent dabei sein durften, wo ja auch Christoph schon vor Ort war, dass mir das Spiel auch gefallen hat, als alter, nicht gerade koop-liebender Mensch. Also ich kann es wirklich empfehlen da draußen, wenn ihr auch mal auf einer nächsten Messen seid, testet es gerne an. Es ist jetzt auch nicht so, dass es wirklich eine Person überblicken kann. Dafür ist es dann halt zu viel, dass man da direkt sagen kann, einer alleine hat den Überblick. Da ist schon von Vorteil, wenn man mit mehreren da drauf guckt. Letzte und wichtigste Frage für die gesamte Menschheit, die richtet sich an Christoph. Wann können wir denn endlich mit Lichtgeschwindigkeit reisen?
Vielen Dank für diese Frage. Ich möchte eine andere beantworten. Nee, Quatsch. Also laut der Physik, wie wir sie jetzt verstehen, wird das sehr schwierig, solange man halt Masse hat. Aktuell kann das nur Licht und alles andere, was keine Masse hat.
Ja, also sieht nach wie vor nicht gut für uns aus, dass wir das können.
Wird schwierig.
Ja, schade. Dann spare ich mir auch direkt die Frage mit den Zeitreisen. Da kommt wahrscheinlich das Gleiche bei rum.
Hör mir auf.
Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank euch. Stefan und Chris, ihr könnt ja nochmal sagen, auf welchen Messen man euch in nächster Zeit antreffen kann, um euer Spiel anzutesten und im Idealfall natürlich auch zu kaufen, in eurem Interesse.
Ja, also das Spiel kommt jetzt am 26. April in Dortmund auf der Spieldoch raus. Also da gerne vorbeikommen. An dem Freitag ist dann quasi der Verkaufsstart. Wir sind dieses Jahr aber auch noch auf der BerlinCon. In Essen sind wir auch vertreten. Wir sind noch auf einer kleinen Veranstaltung, die KoboCon in Halberstadt sind wir noch. Die ist kurz vor der BerlinCon.
Ja. Spielewahnsinn in Herne sind wir auch noch. Das ist jetzt
ja, stimmt.
Recht bald. Ja. Bestellen kann man jetzt schon bei uns im Onlineshop. Wer es gar nicht mehr abwarten kann und Sorge hat, dass zwischenzeitlich das Raumzeitkontinuum kollabiert, kann auch jetzt schon eine Bestellung aufgeben bei uns. Und Ende des Monats, also Ende April, wird dann zum Verkaufsstart ausgeliefert.
Sehr schön. Dann vielen lieben Dank euch dreien für eure Zeit, für euer Feedback und auch für die ganzen Antworten, die ihr mir gegeben habt oder euch auch da draußen. Und dann euch beiden viel Erfolg bei dem Spiel, Christoph. Dir viel Erfolg weiterhin bei der Forschung und dass wir vielleicht doch nochmal mit Lichtgeschwindigkeit reisen können. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, danke für das Interview.
Tschüss. Ja, danke.
Ciao.
Tschüssi.